Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und im Studio ist Christoph Schäfer. Mit seinem Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze weckt Russland international weiterhin Ängste, dass es in sein Nachbarland einmarschieren könnte. Für eine Deeskalation hat es Gespräche zwischen den USA und Russland in Genf gegeben. An diesem Mittwoch ist nun nach 2 Jahren der NATO-Russland-Rat wieder zusammengekommen. Bei all den Unterredungen geht es um europäische Sicherheit. Aber im Moment scheinen sich die Gespräche auf Washington, Moskau und die NATO als Institution zu konzentrieren. Wo ist also für Europa Platz am Verhandlungstisch? Das will ich mit meinen Gästen diskutieren. Özlem Demirel ist Linken-Abgeordnete im Europaparlament. Guten Abend nach Brüssel.
Guten Abend.
Genau, dort ist viele Jahre auch der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff Parlamentarier gewesen. Seit einigen Monaten gehört er dem Bundestag an. Herr Lambsdorff, hallo nach Berlin.
Ja, hallo, grüße Sie.
Und aus Berlin ist mir auch Johannes Fawig zugeschaltet. Er ist Experte für internationale Beziehungen an der Universität Halle-Wittenberg. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde.
Und ich begrüße ebenfalls in Berlin meine Kollegin Sabine Adler, die für den Deutschlandfunk regelmäßig über und in Russland sowie der Ukraine recherchiert. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte mit Ihnen zunächst auf die aktuellen Entwicklungen in den Gesprächen über die Ukraine-Krise eingehen. Vor einigen Stunden ist der NATO-Russland-Rat in Brüssel zu Ende gegangen. Zu einer Annäherung zwischen NATO und Russland ist es nicht gekommen. Ist das für Sie ein beruhigender Stillstand in den Gesprächen oder eher ein Schritt in Richtung Eskalation? Frau Demirel, was sagen Sie?
Ich glaube, das wird die Zeit noch zeigen müssen, dass überhaupt dieses Treffen stattgefunden hat. Da bin ich der Meinung, ist ja zumindest ein positives Zeichen. Und was jetzt folgen wird, das werden wir sehen in den nächsten Tagen. Ich glaube, jetzt hat ein harter Poker angefangen um die Zukunft Europas und auch Ukraines.
Herr Lambsdorff, wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, ich glaube, dass die Gespräche sowohl in Genf als auch jetzt in Brüssel im Grunde der Auftakt sind, um mit der russischen Seite das zu erörtern, was sie als 3 Kernforderungen auf den Tisch gelegt hat, die natürlich in der Form, in der sie vorgelegt worden sind, unannehmbar sind. Also ein Auftakt zu Gesprächen, aber heute schon eine Lösung zu erwarten, das wäre sicher vorschnell gewesen. Deswegen bin ich nicht überrascht und halte es auch nicht für beunruhigend.
Frau Adler, sagen Sie eher ein beruhigender Stillstand oder ein Schritt in Richtung Eskalation?
Ich würde mich eigentlich Frau Demirel anschließen. Wir müssen jetzt auf den ersten Schritt warten. Den hat heute keine der beiden Seiten getan. Und das ist auch ganz schwierig, denn die Gemengelage ist ja wirklich mehr als ernst. Wir haben eben diesen Truppenaufmarsch, den Sie erwähnt haben. Diese 100.000 russischen Soldaten stehen nicht mehr nur an der Ostgrenze zur Ukraine, zwischen der Ukraine und Russland, sondern sie stehen ja mittlerweile auch im Dreiländereck Russland, Ukraine, Belarus. Und das ist deshalb so wichtig, weil sie im Norden von Kiew stehen und nur 300 Kilometer entfernt. Das heißt also, den vierten im Bunde muss man sich ja hier immer mitdenken, nämlich Kiew. Und das ist wirklich eine äußerst, also dass man da sehr ängstlich, besorgt nach Brüssel und morgen nach Wien, wenn sich die OSZE trifft, dass man dorthin blickt. Morgen in Wien ist die Ukraine mit dabei. Das ist völlig verständlich. Es muss eine Lösung kommen und es könnte vielleicht eine Brücke geben in Richtung technische Fragen, Transparenz, vertrauensbildende Maßnahmen. All das hat man ja noch gar nicht begonnen zu erörtern.
Und der vierte im Bunde bei uns in der Sendung ist Johannes Fawig, der Politologe auch von der Universität Halle-Wittenberg. Herr Fawig, wie ist Ihre Einschätzung nach dem NATO-Russland-Rat? Welche Richtung wird derzeit eher in der Ukraine-Krise eingeschlagen?
Also es ist in jedem Fall gut, dass wir derzeit wieder einen Dialog haben, wir ins Gespräch kommen. Da war ja doch monatelang Eiszeit. Das sind jetzt aber noch keine Verhandlungen, sondern erstmal ein zaghafter Dialog. Und man muss jetzt sich auf die andere Seite ein Stück weit einlassen. Das heißt, in den Verhandlungen, die jetzt folgen, die auf diesen Dialog aufbauen, müssen wir einen Interessensausgleich suchen, auch mit so einem schwierigen Akteur wie Russland. Und das steht jetzt noch an. Ich glaube, das bilaterale Verhältnis USA-Russland ist da das Entscheidende. Aber die anderen Formate, sowohl NATO als auch OSZE, haben da durchaus ihren Nutzen. Und wir müssen auf allen Kanälen jetzt Initiativen entfalten.
Initiative hat vielleicht NATO-Generalsekretär Stoltenberg vorhin in Brüssel auch ergriffen, als er Russland Angebote gemacht hat, wie er selbst formuliert hat. Rüstungskontrollen, mehr Transparenz bei Truppenbewegungen. Russland hat dem bislang weder zugestimmt noch abgelehnt. Herr Favig, ist es möglich, auf Russland zuzugehen?
Auf jeden Fall. Ich denke, da ist wirklich Spielraum in den Verhandlungen. Rüstungskontrolle ist ein wesentlicher Bereich, wo es eigentlich eine gemeinsame Interessensbasis geben könnte. Wir haben die wichtigsten Rüstungskontrollverträge von KSE bis INF in den vergangenen Jahren gekündigt oder den Bach runtergehen lassen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, nur in der jetzigen Situation reicht den Russen das nicht. Russland hat ja sehr konkrete Forderungen auf den Tisch gelegt. Und einer der, glaube ich, auch psychologisch wichtigen Dinge, die wir jetzt im Westen verstehen müssen, ist, dass Russland ein Problem damit hat, dass die NATO immer näher an russische Grenzen ranrückt. Und da können wir gleich sicherlich nochmal differenziert darüber diskutieren. Aber das scheint mir der Schlüssel. Und die Rüstungskontrollfragen sind ein wichtiges Element, auf deren Basis wir wieder Vertrauen schaffen können. Aber die große Grundsatzfrage der europäischen Sicherheitspolitik ist damit noch nicht gelöst. Und die Russen wollen jetzt die Grundsatzfrage. Und das sollten wir diplomatisch geschickt aufgreifen.
Es wurde ja jetzt bereits viel darüber gesprochen, diskutiert, ob Putin seine Forderung absichtlich hoch und unerfüllbar ansetzt, um anschließend einen Grund für eine bewusste Eskalation an der ukrainischen Grenze anführen zu können. Ist das für Sie nach dem NATO-Russland-Rat eine gültige Annahme immer noch, Frau Adler?
Also ich würde da sehr, sehr gerne Fjodor Lukjanow zitieren. Das ist ein prominenter russischer außenpolitischer Analyst, der auch den Kreml berät. Und selbst dieser Mann, der relativ nah dran ist, sagt, es ist überhaupt nicht klar, was Präsident Putin möchte. Putin übt ein Monopol auf außenpolitische Entscheidungen aus und das ist ein großer Unterschied zu der Zeit, die wir ja jetzt immer ein bisschen so im Hinterkopf haben, nämlich die Sowjet-Ära bzw. den Kalten Krieg. Damals gab es ein Politbüro und das gibt es jetzt nicht. Jetzt gibt es eben nur Putin, der sich von einzelnen Personen natürlich beraten lässt, der sich auch einzelne Meinungen anhört, aber selbst in der nächsten Umgebung, so Lukjanow, den zitiere ich ja die ganze Zeit, Lukjanow sagt, alle die so eng dran sind, die mit ihm sprechen, können trotzdem nicht sagen, was der nächste Schritt sein wird, was Putin will. So, dass es wirklich äußerst schwierig ist zu beurteilen, was führt er wirklich im Schilde, kommt es wirklich auf eine militärische Eskalation in der Ukraine an, ich habe die Front im Norden genannt, oder ist das ein Pokern, um das zu erfüllen, was er seit Beginn, nicht ganz seit Beginn, aber in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft am Ende gesagt hat, nämlich das Heranrücken der NATO an die russischen Grenzen ist etwas, was ihm missfällt und was er jetzt zurückdrehen möchte. Und ob das möglich ist, Geschichte zurückzudrehen, wage ich zu bezweifeln.
Was ihm missfällt, sagen Sie, aber das langfristige Ziel Putins ist nicht ganz klar. Herr Lambsdorff, was ist Ihre Meinung? Was würden Sie als Ziel Russlands derzeit beschreiben?
Ja, ich würde bei Lukjanow bleiben, in der Tat. Das ist ein hochinteressanter Mann. Und wenn er sagt, er weiß nicht, was Putin will, wie können wir es dann wissen? Das ist genau das Problem in der internationalen Politik, wenn es Ungewissheit gibt, das Potenzial von Missverständnissen kombiniert mit einer nach innen gerichteten, sehr nationalistischen Rhetorik, die der Ukraine ihre Staatlichkeit, ihre Eigenschaft als Nation abspricht, mit der Massierung von 100.000 Soldaten an der Grenze und niemand weiß, was subjektiv sozusagen das Interesse desjenigen ist, der die Entscheidungen trifft, dann haben wir hier eine hochgefährliche Situation. Und wenn Sie mich fragen, was erwarte ich? Ich würde erwarten, dass Russland jetzt zum einen die Aufmerksamkeit genießt, die ihm zuteil wird. Denn natürlich gibt es den Phantomschmerz, nach dem Untergang der Sowjetunion nicht mehr der Partner Nummer eins für die USA zu sein. Das hat sich ein wenig geändert jetzt durch die aktuellen Gespräche und Verhandlungen. Aber zum Zweiten weiß ich nicht, ob Putin nicht wirklich mit dem Gedanken einer militärischen Invasion spielt. Und da wir das alle nicht wissen können, da auch dass die Ukraine es nicht wissen kann, das Bündnis es nicht wissen kann, ist die Situation ebenso extrem angespannt, wie sie das gerade ist.
Aber stellt das nicht sämtliche Gespräche? Frau Demirel, gerne.
Ja, also wenn ich darf, ich würde an verschiedenen Stellen ja zum Teil widersprechen oder vielleicht eine andere Akzentuierung vornehmen. Zum Ersten, die Situation in der Ukraine. Wir müssen ja auch nochmal genauer darüber sprechen, worum es überhaupt geht. Also es ist tatsächlich so, dass Russland seit letztem Jahr massiv die Truppen dort verstärkt hat an den Grenzen der Ukraine. Aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass ja auch aus der Ukraine selber das Signal kam, man möchte mit Blick auf die Ostukraine das Minsk-Abkommen kündigen. Und ich glaube, dass die strategische Aufstellung Russlands an dieser Stelle einfach das war, deutlich zu machen, wenn an dem Minsk-Abkommen gerüttelt wird, wenn hier tatsächlich sozusagen auf die Ost, also die Ostukraine in Frage gestellt wird, dann könnt ihr mit einem massiven Aufgebot Russlands rechnen, aber eigentlich eher auch darauf fokussiert war, tatsächlich Abschreckungspolitik zu vollziehen. Das Zweite ist, ich habe den Eindruck jetzt bei den Vorrednern...
Eine Sekunde, Frau Demirel, ich möchte gerne eine Sache definieren, weil Sie sagen Minsk-Abkommen. Herr Fahrweg, vielleicht können Sie uns da ganz kurz eine Definition geben? Was verstehen wir unter dem Minsk-Abkommen, damit jeder im Publikum auch mitkommt hier an dieser Stelle der Diskussion?
Naja, es ist ein Versuch, den Konflikt im Donbass, also in der Ostukraine, zu regulieren. Und da gibt es eben unterschiedliche Lesarten. Die russische Lesart ist, dass es gewissermaßen um Schutz russischer Minderheiten geht und Russland da eigentlich gar nicht so involviert ist. Und die ukrainische Lesart ist, dass ukrainisches Territorium besetzt ist. Und völkerrechtlich ist das auch eindeutig. Und das Minsk-Abkommen sollte eben diesen Konflikt regulieren. Und da muss man leider sagen, Russland hält es nicht ein, aber die Ukraine hält es auch nicht glasklar ein. Und damit will ich nicht sagen, dass beide Seiten schuld sind. Die Russen sind der böse Bube in dem Spiel, um das auch deutlich zu sagen. Aber trotzdem gibt es auch auf ukrainischer Seite Versäumnisse und dieser Konflikt ist eben nicht gelöst. Aber das Ziel, glaube ich, der Russen ist nicht, damit das auch mal deutlich gesagt ist, jetzt die gesamte Ukraine zu besetzen. Das halte ich für abwegig. Dafür gibt es nicht die Möglichkeiten, weder die militärischen noch die ökonomischen in Russland. Das Ziel könnte sein, die Ostukraine destabil zu halten und damit die Ukraine in einer Schwebezone gewissermaßen zu lassen. Und das zweite lange strategische Ziel der Russen ist, dass sich die Amerikaner gewissermaßen aus Europa zurückziehen und dann Russland daraus einen Vorteil hat. Das zeigen jetzt auch die Entwürfe, die Russland auf den Tisch gelegt hat. Das also, sind, glaube ich, die beiden russischen Ziele und das ist relativ berechenbar. Ich halte Putin nicht für einen Hasardeur, ohne es genau zu wissen. Wir wissen es alle nicht, aber es spricht nicht viel dafür, dass er wirklich ein Hasardeur ist, sondern ich glaube, das ist ein Akteur, mit dem man einen rationalen Interessensausgleich hinbekommen kann. Dafür muss man sich aber die Mühe machen, die russische Seite verstehen zu wollen, ohne Russlandversteher zu sein. Das ist in Deutschland immer diskreditiert, aber auch Russland hat legitime Sicherheitsinteressen und wir müssen die legitimen Sicherheitsinteressen von den nicht legitimen unterscheiden und das in diplomatischen Verhandlungen festzuhalten.
Da will ich einen Punkt machen, der ist mir wichtig. Also die Sicherheitsinteressen Russlands sind ja nicht gefährdet. Niemand gefährdet das russische Territorium, niemand gefährdet die russische Föderation in ihrer territorialen Integrität. Umgekehrt muss man allerdings sagen, stehen russische Soldaten gegen den erklärten Willen der Regierungen der betroffenen Länder, zum Beispiel in Georgien, zum Beispiel in der Ukraine, zum Beispiel in der Republik Moldau. Das heißt, was wir unter russischen Sicherheitsinteressen hier fassen, handelt sich, das ist in meinen Augen ein Thema, über das wir so reden, als ob das normal wäre, aber die freie Bündniswahl in Europa beispielsweise, die jetzt zum Beispiel auch in Finnland große Nervosität ausgelöst hat, soll in Frage gestellt werden. Das ist kein russisches Sicherheitsinteresse, sondern das ist einfach ein Grundprinzip der souveränen Gleichheit der Mitglieder der Vereinten Nationen.
Also die freie Wahl der NATO beitreten zu dürfen.
Beispielsweise, genau.
Ganz kurz, ja, Frau Demirel, wir haben Sie vorher abgeschnitten.
Zwei wollte auch niemand kündigen.
Noch mal vielleicht kurz einhaken kann zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also tatsächlich ist es natürlich so, dass die NATO-Osterweiterung oder auch die EU-Osterweiterung nicht dem entspricht, was beispielsweise zu Wendezeiten die Zusage Richtung Russland war. Nun ist es nicht meine Aufgabe, sozusagen russische Interessen, darf ich bitte kurz aussprechen, russische Interessen, wenn es jetzt tatsächlich russische geopolitische und ökonomische Interessen sind, zu verteidigen, zumindest der Regierung Putin nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass die NATO- und EU-Osterweiterung natürlich hier immer auch ein Vorwärtsgreifen auch der westlichen Seite, auch der EU und NATO war, hier die eigenen Interessen auch Russlands zu missachten und das muss man genau so feststellen. Aber was ich auch noch mal vielleicht deutlich machen möchte an dem Konflikt und an dem, was wir im Moment erleben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das in Deutschland sehr einseitig alles diskutieren, nicht nur mit Blick auf Russland, sondern es wird ja auch immer so getan, dass der Westen ein Block ist, die EU ein Block ist. Und wir sehen ja gerade an den Entwicklungen im Moment, dass eben natürlich auch die USA und die EU, zumindest Teile der EU-Mitgliedstaaten, unterschiedliche Interessen haben und dass die Verhandlungen heute aufgenommen wurden mit Russland, sind ja auch deshalb, weil die Biden-Administration nun gesagt hat, man möchte fokussieren auf den Indo-Pazifik. Das heißt, man will mit voller Kraft in die Auseinandersetzung mit China gehen und möchte keine zweite oder dritte Baustelle haben. Das heißt, vielleicht noch einen Satz noch dazu. Ich bin natürlich als Linke dafür bekannt, dass ich es begrüße, wenn Rüstungskontrollen gestärkt werden. Ich muss aber sagen, dass ich hier von EU-Seiten aus gar kein Bestreben und gar kein Interesse darin gesehen habe bisher, leider zu meiner Verzweiflung, wenn ich das so sagen darf, tatsächlich hier auch Rüstungskontrollen zu forcieren. Der INF-Vertrag, dass der wiederbelebt wird, das ist das Interesse der Menschen in Europa und deshalb muss die EU hier tatsächlich eingreifen und die EU muss auch dafür sich stark machen, dass das Minsker Abkommen tatsächlich eingehalten wird von allen Seiten. Das macht die EU aber nicht. Sie liefert selber auch im Moment aus dem EU-Instrument Friedensfazilität beispielsweise Waffen an die Ukraine.
Frau Demirel, wir gehen gleich noch auf die Position der EU und europäischer Mitgliedstaaten ein. Herr Lambsdorff hatte wieder Worte. Ich möchte Ihnen den Raum geben, Ihnen zu erwidern auf Ihre Punkte zur Osterweiterung und anschließend kann Frau Adler sich auch noch gerne noch mal einbringen.
Herr Lambsdorff. Ich will das ganz kurz machen. Frau Demirel ist ja Mitglied des Europäischen.
Und hier ist offenbar gerade beim Widerspruch die Leitung von Herrn Lambsdorff eingebrochen. Wir machen aber einfach weiter und holen ihn zurück in die Sendung. Frau Adler, Sie hatten auch einen Punkt, den Sie gerne anführen wollten.
Ganz genau. Ich wollte noch etwas zum Minsk-Abkommen sagen. Da muss man ja auch zu wissen, dass Russland sich überhaupt nicht als Konfliktpartei sieht. Und die Erinnerung an das Minsker Abkommen immer dann einwirft, wenn es gerade gegen die Ukraine geht. Es ist so, dass für die Ukraine dieses Minsker Abkommen immer sehr, sehr, sehr schwierig war, weil es unter anderem eine Klausel gibt, nämlich Wahlen abzuhalten. Und diese Wahlen in den sogenannten Volksrepubliken hatten ja zum Ziel eben einen Sonderstatus, so weit losgelöst von Kiew wie möglich zu erreichen. In der Zwischenzeit, in der nicht verhandelt wurde in dem Minsker Abkommen und bei der Vertragserfüllung überhaupt nichts vorangegangen ist, ist von russischer Seite etwas sehr Entscheidendes passiert. Es sind mehrere hunderttausend russische Pässe in den sogenannten Volksrepubliken ausgegeben worden. Und diese neuen Russen haben dann bei der Parlamentswahl, bei der Duma-Wahl jetzt im September gewählt. Sie sind auf russisches Territorium gebracht worden und konnten zum Teil auch online aus den Volksrepubliken selber wählen. Das heißt also, da wurden Tatsachen geschaffen, die haben mit dem Minsker Abkommen wirklich wenig zu tun.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema USA, Russland und die Ukraine. Wo ist Europas Platz am Verhandlungstisch? Es diskutieren Özlem Demirel im Europaparlament für die Linke. Johannes Fawig, Politologe an der Universität Halle-Wittenberg. Meine Kollegin Sabine Adler und Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Bundestagsabgeordneter, den wir gerade wieder in die Sendung zurückholen. Und da ist er auch. Herr Lambsdorff, Sie hatten vorhin noch Widerspruch angemeldet zu Frau Demirels Aussagen zur Osterweiterung NATO-EU.
Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass es einfach all dem entspricht, was wir in den letzten 100 Jahren an dem Recht auf nationale Selbstbestimmung entwickelt haben, dass Länder sich selbst entscheiden können, wo sie sich hinorientieren. Und wenn Polen oder Lettland oder auch die Tschechische Republik der Europäischen Union beitreten wollen, dann ist das kein unfreundlicher Akt gegenüber Russland, sondern die souveräne Entscheidung einerseits des Beitrittslandes, andererseits der Europäischen Union. Und hier ein Vetorecht in Moskau zu vermuten, wie das Frau Demirel tut und die Linkspartei, ist einfach abwegig. Das ist ein Denken in Einflusssphären in einer Politik, wie sie Sergej Lavrov ja auch propagiert. Der hat ja gesagt, jetzt der russische Außenminister, durch den Zusammenbruch des Warschauer Pakts und der Sowjetunion sind Territorien verwaist, also wie Waisenkinder, die auf den Papa in Moskau hören müssen, bevor sie solche Entscheidungen treffen. Das sind einfach Vorstellungen, die haben mit moderner Außenpolitik gar nichts mehr zu tun. Das ist knallharte Interessen- und Machtpolitik gegen Prinzipien der nationalen, des Rechts auf nationale Selbstbestimmung. Und ein zweiter Punkt, den will ich ganz kurz machen. Wenn es um Rüstungskontrolle geht, es war Russland, vergessen wir das bitte nicht, das mit Novichok, Sergej Skripal und Alexei Nawalny angegriffen hat. Das ist eine verbotene Substanz und die Europäer haben im Chemiewaffenübereinkommen genau versucht, das aufzuarbeiten, was Russland nach Kräften versucht hat zu behindern. Also die Geschichte, die die Linkspartei hier erzählt, ist eine, die mit der Wahrheit einfach nichts zu tun hat. Ich muss das leider so hart sagen.
Darf ich da noch mal einmal Argument hinzufügen?
Dann erstmal Frau Demirel gerne.
Okay, dass Sie jetzt mit einer sehr pauschalen und auch zugespitzten Vorurteilsbrille argumentieren. Das Erste ist selbstverständlich, ist die Linke für Souveränität und dafür, dass die Völker selber ihre Zukunft bestimmen können. Nur haben wir doch folgende Situation im Moment. Ja, dass Russland versucht, eigene Einflusssphären zu verteidigen und natürlich auch in der Ukraine eine eigene geopolitische Politik entwickelt. Das ist doch außer Frage. Aber was macht denn die EU? Also ich habe schon damit ein Problem, wenn jetzt einseitig so getan wird, als ob die eine Seite das macht und die andere nicht. Und die Wahrheit ist, selbstverständlich versuchen beide Seiten, ihre Einflusssphären zu erweitern, zu erhöhen und auch in der Auseinandersetzung um Absatzmärkte.
Kein europäischer Soldat steht in einem anderen Land. Wir haben keine Krim-Annexion gemacht als Europäische Union.
Ich kritisiere die Krim-Annexion, das ist nicht die Frage. Das hat auch die Linke niemals anders gesagt als ich. Das Zweite ist natürlich, dass der Ursprung im Ukraine-Konflikt, und der wird ja manchmal vergessen, ja auch das Assoziationsabkommen war durch die EU, wo ja, wenn dieses unterzeichnet worden wäre, ja im Grunde die Aufnahme in die russisch-dominierte Euroasische Wirtschaftsunion verunmöglicht worden wäre. Und das war ja der Eskalationspunkt, dass der damalige Präsident gesagt hat, okay, das unterschreibe ich nicht. Und dann fingen die Maidan-Proteste und Ähnliches an. Und dann haben verschiedene Seiten ihre Interessen in der Ukraine vertreten. Mit verschiedenen Seiten meine ich genauso den Westen wie auch die Russische Republik. Und das ist zu kritisieren. Ich will für einen nachhaltigen Frieden tatsächlich streiten. Und diesen nachhaltigen Frieden aber, und das ist auch die Kernwahrheit, wird es nur geben, wenn alle zum Beispiel
aber Frau Demirel, da habe ich eine Frage an
alle
Sie.
Europäischen Staaten involviert sind. Und da muss die EU lernen. Da muss die EU lernen, dass ein Frieden auch nur mit Russland gehen kann. Und jetzt sieht die EU am eigenen Leibe durch die Verhandlungen
Frau
mit den USA, wie sie jetzt auf einmal ausgebotet wird.
Frau Demirel, da habe ich aber eine Frage an Sie, weil Herr Lambsdorff hat vorhin schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass es geht hier um die europäische Ordnung, um europäische Sicherheit. Länder haben die Möglichkeit, den Raum, ihre eigene sicherheitspolitische Disposition so zu entscheiden, also zu entscheiden, ob sie der NATO beitreten möchten oder nicht. Das ist ja auch in Verträgen, in internationalen Vertragsstücken festgeschrieben, die auch Russland selbst unterschrieben hat. Ich erinnere nun mal an die Charta von Paris 1990. Das sollte ja eigentlich auch nicht in Frage gestellt werden von Russland.
Ja, aber dann müssten wir natürlich auch noch mal eine grundsätzliche Frage oder Diskussion darüber führen, was die Zukunftsvision und auch die Strategie der NATO insgesamt ist und ob man beispielsweise die NATO tatsächlich als progressives Sicherheitsbündnis betrachtet oder ob man nicht glaubt, dass die NATO sich selber tatsächlich auch mit der Wende damals überlebt hat. Und das ist tatsächlich ja auch eines der Probleme. Ich meine, in Deutschland wird teilweise so getan, das ist nicht meine Aussage, teilweise so getan, als ob wir nur zwei Blöcke in der Welt hätten. Die Wahrheit ist viel komplizierter und komplexer.
Zwei Blöcke
und
das ist eigentlich schon ein sehr gutes Stichwort. Frau Demirel, ich möchte nämlich weitergehen. Ich möchte die Brücke nach Europa schlagen. Zwar gehören auch europäische Staaten der NATO an, dennoch fokussieren sich die Gesprächsrunden bisher auf die Akteure Washington, Moskau, NATO als ganze Institution. Von Brüssel am Verhandlungstisch, also der EU, ist bisher nicht die Rede gewesen. Herr Favig, warum ist das so?
Nun, die Europäische Union ist ein, ich sag mal, seltsamer außenpolitischer Akteur. Sie besteht eben aus einer zusammengesetzten Außenpolitik der Mitgliedstaaten. Und da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen, sehr unterschiedliche Interessen. Und sie ist kein relevanter Player. Das heißt aber nicht, dass Europa kein relevanter Player ist. Natürlich haben die wichtigen europäischen Staaten einen Einfluss auf die NATO-Positionierung. Und im Übrigen sitzen ja die europäischen Staaten auch in der OSZE. Das heißt, es ist nicht so, dass Europa da nicht mit am Tisch sitzt, aber die Europäische Union ist eben nicht zu einer gemeinsamen Haltung in vielen Fragen der internationalen Politik fähig. Das fängt dabei an, wen nehmen Sie denn? Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, Herrn Barroso als hoher Beauftragter für die Außen- und Sicherheitspolitik oder Charles Michel als Vorsitzender des Rates. Borrell als Vorsitzender, Michel als Vorsitzender des Rates.
Also immerhin nennen Sie schon mal Mitglieder der Europäischen Kommission. Das wäre ja schon mal ein wichtiger Hinweis, um eine Telefonnummer zu wählen.
Gut, die Telefonnummer, die ist eben noch nicht so da in Europa. Es gibt also keine einheitliche europäische Außenpolitik, also keine einheitliche Außenpolitik der Europäischen Union. Und deswegen sitzt die EU nicht mit am Tisch. So einfach kann man sagen.
Aber ich finde eines bemerkenswert in dem Zusammenhang. Ja, ich finde, also Johannes Fabik hat natürlich recht. Wir tun uns als Europäische Union manchmal schwer, einheitliche Entscheidungen zu treffen. Aber bemerkenswert ist doch, und das ist wirklich etwas, was ja auch im Kreml für große Überraschung gesorgt hat, nach der Annexion der Krim 2014 und dem Einmarsch in der Ostukraine, ist es inzwischen seit 6-7 Jahren so, dass alle halbe Jahre alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch die, die enge Beziehungen zu Russland und enge wirtschaftliche Beziehungen dorthin haben, immer wieder die Sanktionen verlängern, und zwar einstimmig. Das ist eine Geschlossenheit, gerade in der Russlandpolitik an dieser Stelle, die, ich würde mal sagen, eine positive Ausnahme von den Schwierigkeiten ist, die man sonst in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hat.
Frau Herr Lambsdorff, ich würde ja gerne ein bisschen Wein, bisschen Wasser in den Wein gießen. Das ist alles richtig, aber was wirklich eine lange vermisste Geste war, sie ist jetzt in diesen Tagen gekommen, das war der Besuch eines hochrangigen EU-Vertreters endlich mal in der Ukraine, und zwar in der Ostukraine, dort, wo 13.000 Personen gestorben sind.
Sie meinen, Herr Borrell.
Da ist jetzt erstmals Josep Borrell mal an die Front gefahren. Und das fand ich wirklich, also diese Bringschuld hatte die EU schon lange. Und wenn dann in solchen Tagen, in denen solche Konfliktfelder verhandelt werden, eben wie die Ukraine und den russischen Einmarsch, wenn die EU dann nicht an den Tisch geholt wird und nicht angesprochen wird, dann finde ich, muss sie sich auch wirklich nicht wundern.
Wir haben jetzt allerdings nach den Gesprächsrunden in diesen Tagen gesehen, auf der einen Seite USA, NATO mit der Forderung an Russland, die Truppen an der Grenze zur Ukraine abzuziehen. Russland wiederum fordert umfängliche Sicherheitsgarantien vom Westen, etwa keine NATO-Erweiterung in Richtung Osten. Bei ihren Forderungen kommen auf beiden Seiten bisher ja die Akteure nicht zueinander. Sehen Sie dadurch die Notwendigkeit, dass sich europäische Staaten diplomatisch dann nicht doch einbringen und hervortun können? Herr Lambsdorff, Sie hatten vorhin schon von einem positiven Signal gesprochen.
Naja, ich würde erstmal den Charakter der Forderungen total anders bewerten. Also die russischen Forderungen, das sind das Ende der Open Door Policy, also der Politik der offenen Tür der NATO. Es ist der vollständige Abzug amerikanischer Waffen aus Drittstaaten. Und es heißt, keine militärischen Aktivitäten der NATO in Staaten, die nach 1997 zum Bündnis dazugestoßen sind. Diese Forderungen, die in dem Vertragsentwurf stehen, die das russische Außenministerium im Dezember veröffentlicht hat, die sind so komplett unannehmbar, dass man sie wirklich von vornherein als sagen wir mal, Auftakt zu Gesprächen, aber nicht als ernsthaft in der Substanz betrachten kann. Was die amerikanische Seite dem entgegengestellt hat, ist Folgendes. Wir reden über Raketenstationierung, weil da hat tatsächlich die Russische Föderation ein Interesse und auch einen legitimen Punkt, dass man darüber wieder redet und dass man das Rüstungskontrollregime für Mittelstreckenraketen wieder einführt. Und wir reden über Manöver, Transparenz bei Manövern, was in der OSZE ein großes Thema ist. Auch da kann es gemeinsame Interessen geben. Nochmal, wir sollen es nicht überbewerten. Diese Gespräche sind ein erster Schritt gewesen. Das ist jetzt kein großer Erfolg. Der Stillstand im Moment ist gar keine Überraschung. Aber über diese Themen ins Gespräch zu kommen, vielleicht zu Punkten, wo man sich einigen kann, das wäre meine Hoffnung.
Aber Herr Lambsdorff, meine Frage war eigentlich an Sie, sehen Sie bereits jetzt Raum für europäische Staaten als Einzelne oder für die EU insgesamt, ich sage mal, diplomatisch zu wirken?
Ja, was wir von der russischen Seite erleben, und zwar sowohl gegenüber der europäischen
Und da scheint zum zweiten Mal die Leitung zu Herrn Lambsdorff eingebrochen zu sein.
Vielleicht kann ich übernehmen,
Herr Schäfer. Übernehmen Sie sehr gerne.
Also es gibt ja europäische Staaten, die sehr, sehr aktiv jetzt in diesem Konflikt auch beteiligt sind, im Sinne, dass sie diplomatische Initiativen entfalten. Nehmen Sie nur mal Deutschland und Frankreich, die zusammen mit der Ukraine und Russland im sogenannten Normandie-Format aktiv sind. Das ist leider ein bisschen eingeschlafen aufgrund der Interessensunterschiede, aber das wäre, denke ich, ein Anknüpfungspunkt, wo die wichtigen europäischen Staaten wieder in die Vorderhand kommen gewissermaßen. Und das muss auf die Agenda gesetzt werden, dass man in dem Normandie-Format weiterhin über die Fragen, die die Ukraine betreffen, redet. Das gilt nicht für den großen Rahmen, dafür ist Normandie zu klein. Aber wenn man das auf
Normandie
die EU
heißt Deutschland, Frankreich, Russland und natürlich die Ukraine.
Genau, das ist das Format, was den Minsk-Prozess gewissermaßen ausgehandelt hat. Und das war auch ein Stück weit erfolgreich. Das hat die Lage gewissermaßen stabilisiert, aber diesen Konflikt halt noch nicht gelöst. Aber jenseits von diesem Normandie-Format ist es eben schwierig, diese Positionen auf europäischer Ebene im Rahmen der EU zu bekommen. Es gab ja eine deutsch-französische Initiative im letzten Sommer, dass man einen Gipfel der EU mit Putin machen will, um einfach nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen, wo man möglicherweise hin will gemeinsam. Das ist aber in der Europäischen Union nicht mehrheitsfähig gewesen, weil natürlich Staaten wie Polen oder auch die baltischen Staaten da ganz andere Vorstellungen haben. Das ist diese berühmte Vielstimmigkeit in der Politik der EU, die eben Handlungsfähigkeit kostet. Und dann muss man sich halt nicht wundern, dass man nicht ernst und wahrgenommen wird.
Aber hat sich die Situation nicht vielleicht in dermaßen gravierend gedreht, dass ein EU-Gipfel mit Putin jetzt andere, bessere Chancen hätte?
Ich glaube, im Moment steht das nicht auf der Tagesordnung, weil eben in diesen anderen Formaten jetzt erstmal andere Fragen beschlossen werden. Aber natürlich, wenn wir etwas über den Tag hinaus denken, und das ist, glaube ich, die Aufgabe von Politik, jetzt nicht nur im Tagesgeschäft sich in Details zu verhaken, sondern gewissermaßen über eine längere Entwicklungslinie nachzudenken. Da spielt die Europäische Union gewiss eine Rolle, weil natürlich Russland daran interessiert ist, mit der Europäischen Union Handel zu treiben. Trotz der Sanktionen gibt es immer noch ein ziemlich großes Handelsvolumen zwischen EU und Russland. Russland ist auch der größte Handelspartner für die Europäische Union. Also Russland hat ein Interesse an einem Marktzugang zur Europäischen Union. Und ich glaube, wenn man jetzt mal nicht nur über negative Sanktionen redet, sondern über positive Anreize, dann ist durchaus Spielraum für die Europäische Union, dass man darüber nachdenkt, welche Anreize zur Kooperation kann man denn
setzen. Welche wären das konkret?
Das wäre zum Beispiel einfach, dass man über sowas wie eine gesamteuropäische Freihandelszone mal wieder nachdenkt. Das klingt jetzt heute wie von einem anderen Stern, weil wir gerade mit anderen Problemen zu Recht beschäftigt sind. Aber wir brauchen eine positive Vision für die Einbindung Russlands in die europäische, nicht nur Sicherheitsarchitektur, sondern auch die politische Architektur. Und das ist eine Aufgabe, die haben wir vernachlässigt in den vergangenen Jahren. Und das ist auch schwierig mit Russland, weil natürlich Russland innenpolitisch auch auf einem sehr, sehr problematischen Weg ist. Und da gibt es eben keinen Raum für solche Gedanken. Aber wir müssen solche Gedanken wieder auf die Tagesordnung setzen, weil wir uns nicht damit abfinden dürfen, dass Russland das Schmuddelkind gewissermaßen der europäischen Politik ist, sondern Russland ist ein europäischer Staat, der auch in europäische Angelegenheiten verwickelt werden sollte. Und das muss das Ziel sein. Der Weg ist steinig und schwierig, aber das ist das Ziel, was wir ein bisschen aus den Augen verloren haben.
Frau Adler?
Aber Herr Favik, da würde ich gerne einhaken, das ist ein bisschen am Thema vorbei. Denn das, was Putin mit der Massierung der Truppen an der Grenze erreichen möchte, ist eine Neuverhandlung über die Sicherheitssituation in Europa und damit auch für Russland eingeschlossen. Das heißt, worum es doch eigentlich geht, ist nachzudenken, eine Veränderung herbeizuführen über die Truppenpräsenz, vor allem amerikanischer Truppen in Europa und Waffen in Europa. Und das ist, wenn wir über Waffen in Europa sprechen, dann sprechen wir über amerikanische Waffen in Europa, gegen die Putin etwas hat, die er abgezogen wissen möchte, Stichwort nukleare Waffen, Stichwort Mittelstreckenraketen, die Ziele in Russland erreichen könnten. und so weiter. Das heißt also, diese Freihandelszone und was Sie jetzt genannt haben, das ist nicht das, worum es Putin geht und womit Putin jetzt irgendwie besänftigt werden könnte.
Richtig, kurzfristig nicht, aber das gehört auch zum Bild dazu. Aber natürlich haben Sie recht, dass diese anderen Probleme derzeit dringlicher sind. Aber wir dürfen eben auch diese längeren Entwicklungslinien nicht völlig aus dem Blick geraten. Und was die NATO-Frage angeht, ich glaube schon, dass wir auch nochmal Anlass haben, selbstkritisch darüber nachzudenken, ob die freie Bündniswahl, die ein anerkanntes Prinzip der internationalen Politik richtigerweise ist, ob das bedeuten muss, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden soll.
Aber das haben wir doch abgelehnt.
Nein, das soll nicht bedeuten, weil es kein Gebot der politischen Klugheit wäre, in dieser Lage die Ukraine aufzunehmen. Und ich frage mich, warum man das nicht auch mal deutlich sagt auf NATO-Seite. Die NATO hat beschlossen 2008 in Bukarest, dass die Ukraine und auch Georgien Mitglied werden. Ukraine hat in ihrer eigenen Verfassung das Ziel der NATO-Mitgliedschaft auf dem Tisch. Gleichzeitig sagt die NATO, das steht heute ja überhaupt gar nicht an, ihr Russen, warum regt ihr euch denn so auf? Das wäre doch ein Anknüpfungspunkt für diplomatische Initiativen, dass man über diese Frage redet, ohne die freie Bündniswahl in Frage zu stellen, aber auch ohne russische Sicherheitsinteressen in dieser Kernfrage für russische Sicherheit vollkommen zu ignorieren. Das ist die Aufgabe von Diplomatie.
Also, wenn ich kurz einhaken darf, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. 2008, ich will es nochmal sagen, weil es muss einfach hier gesagt werden, 2008 sollten auf amerikanischen Wunsch Georgien und die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. Deutschland und Frankreich haben mit den Amerikanern einen ganz harten diplomatischen Kampf ausgetragen und ihr Veto eingelegt dagegen und auch gleichzeitig nach Moskau signalisiert, dass wir die Ukraine nicht in der NATO sehen. Das ist eine souveräne Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland als Mitglied des Atlantischen Bündnisses gewesen, genauso wie der Republik Frankreich. Und das weiß man in Moskau. Es ist ist einfach unwahr zu sagen, man ginge in Russland davon aus, dass die Ukraine der NATO beitreten werde.
Ich möchte kurz Frau Demirel das Wort geben und Sie zurück in die Runde holen. Linken Politikerin Özlem Demirel, bitte, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Ja, wenn wir ehrlich sind, und ich kann Herrn Favik da tatsächlich zustimmen, ich finde, dass man dieses Signal geben könnte. Es ist aber halt, wie gesagt, ein harter Poker, warum die NATO jetzt dieses Signal an dieser Stelle auch nicht gibt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sagt die NATO ja schon seit einigen Jahren, denn wenn wir uns angucken, was die ukrainische Regierung, zumindest regierungsseitig, vertritt, sie will da ja schon länger diese Beitrittsmöglichkeiten der NATO sehen und da wird immer beruhigt. Ich glaube, das ist tatsächlich im Moment ein harter Poker ist. Ich finde es richtig, wenn die NATO das Signal gibt, wir sehen hier die Sicherheitsbedenken Russlands und wir wollen eine friedliche und nachhaltige Lösung für die Menschen in der Ukraine finden. Denn das ist, finde ich, das ist das, was manchmal aus dem Blick verloren wird. Worum geht es eigentlich? Wollen wir den Frieden verteidigen oder wollen wir jetzt irgendwie zeigen, wer die Hosen anhat, sage ich jetzt mal ganz plapsig raus. Und das ist doch die zentrale Frage. Und
Frau Demirel, die Kooperation also nicht aufgeben? Die Kooperation nicht aufgeben, das ist so Ihre, was ich von Ihnen verstehe. Aber ich höre auch raus, dass immer, wenn es um Kooperation mit Russland geht, auch eine gewisse Ungewissheit mitschwingt. Brauchen wir da nicht von beiden Seiten, sagen wir jetzt mal pauschal der Westen oder USA, NATO, EU und hinsichtlich Russland, nicht vertrauensbildende Maßnahmen dann? Wie würden solche vertrauensbildenden Maßnahmen derzeit in der Situation aussehen können, Frau Demirel?
Selbstverständlich brauchen wir vertrauensbildende Maßnahmen und da kann ich halt tatsächlich an der Stelle nur sagen, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass Mittelstreckenraketen weitseitig jetzt nicht mehr stationiert werden sollen in Europa, dann ist das doch eine vertrauensbildende und eine sinnvolle Maßnahme, die auch ein Sicherheitsinteresse eigentlich sein muss, aller Menschen, die in Europa leben. Und ich verstehe nicht, warum man da sagt, das geht nicht auf einmal, dass man zum Beispiel US-Waffensysteme nicht abziehen kann der Europäischen Union. Übrigens mit Blick auf die nuklearen Waffen. Also es stimmt auch nicht, dass es einhellige Meinung in der EU wäre, dass die nicht abgezogen werden könnten, die nukleare Teilhabe, die hier vonstatten ist seitens der US-Nuklearwaffen. Da hat Frankreich durchaus gesagt, wir können darüber reden. Natürlich macht Frankreich das gerne und ist selber eine Atommacht. Aber da muss ich sagen, es ist ja auch die deutsche Bundesregierung, die im Moment tatsächlich auf diese Teilhabe nicht verzichten möchte bei Nuklearwaffen. Also Atomwaffen, und da könnte man ja eigentlich sagen, lasst uns doch noch weitergehen und lasst uns versuchen, den Atomwaffenverbotsvertrag zum Beispiel durchzusetzen. Das wäre übrigens weder im Interesse Russlands noch der USA, aber es wäre fortschrittlich.
Herr Lambsdorff?
Ja, das Land, das als allerletztes beim Atomwaffenverbotsvertrag mitmachen würde, wäre Russland. Das Land, das als erstes wieder landgestützte Mittelstreckenraketen in Europa stationiert hat, war Russland. Deswegen ist ja der Vertrag über die Mittelstreckenwaffen auch kollabiert. Also mit anderen Worten, was Frau Demirel hier sagt, geht davon aus, dass wir es auf der anderen Seite mit einem Akteur zu tun haben.
Warum nicht? Warum wurde das Angebot, dass man das überprüfen kann, niemals angenommen? Man kann sagen, wir glauben Russland nicht. Die sagen es rhetorisch. Mag ja sein, aber wenn sowas angeboten wird, dann stehe ich doch auf und sage,
Frau Demirel,
okay,
das ist, was Sie hier machen, ist doch, das ist doch Russia Today. Also ich meine, das ist so wie die Rechtshilfe ersuchen, die die russische Seite an die Bundesrepublik gestellt hat im Fall Nawalny.
Wir müssen gerne noch mal rein, weil
abstrus, wirklich abstrus.
Ich möchte die Diskussion hier an dieser Stelle ein wenig sortieren. Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen und der OSZE-Termin morgen, also die Gesprächsrunde mit über die Ukraine-Krise im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die wurde schon angesprochen. Was sind Ihre Erwartungen an das Gesprächsformat, an die OSZE morgen in Wien, Frau Demirel?
Ich muss ehrlich gestehen, also meine Erwartungen und Hoffnungen wären, dass da viel Gutes bei rauskommt. Meine Erwartungen sind aber, um ehrlich zu sein, im Moment relativ beschränkt, weil ich natürlich weiß, dass die OSZE ein relativ schwaches Gremium ist. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass hier an der Stelle tatsächlich die NATO-Verhandlungen mit Russland dahin führen, dass wir Rüstungskontrolle haben und dass der Frieden in Europa tatsächlich nachhaltig gesichert ist.
Frau Adler?
Es gibt in der OSZE diverse Felder, die man ansprechen könnte, die vielleicht Brücken bauen könnten zu den wirklich schwierigen Fragen, also Rüstungskontrolle und so weiter. Man könnte, was dringend und überfällig ist, mal über den Zustand der Zivilgesellschaften reden. Und wir haben da zum Beispiel Länder mit am Tisch, auf die wir jetzt überhaupt nicht geguckt haben. Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Aber wir haben gerade wirklich eine schwierige Situation in Kasachstan. Kasachstan ist OSZE-Mitglied. Und in Kasachstan hat sich eine sehr entscheidende, sehr, sehr wichtige Entwicklung vollzogen in den letzten Tagen. Nämlich, dass das kollektive Sicherheitsbündnis OVKS tatsächlich einmarschiert ist mit Truppen in ein Land, das den Schießbefehl gegen die eigene Bevölkerung eröffnet hat. Diese Truppen kamen zum allergrößten Teil aus Russland und da könnte möglicherweise ein neuer Schauplatz entstehen, Zentralasien, der uns auch nicht gefallen kann.
Sie haben eben schon Zivilgesellschaft auf die Zivilgesellschaft schauen formuliert, Frau Adler. Vergessen wir bei den ganzen Gesprächen, Verhandlungen in Institutionen, wenn es um Sanktionen und Instrumente geht, vergessen wir so ein bisschen dabei, dass es auch um Menschen geht, um Betroffene, die halt in der Ostukraine, die ja der russische Truppenaufmarsch betrifft, dass die davon betroffen sind? Vergessen wir die?
Ich finde, das ist das Manko immer solcher Gespräche. Je höher sozusagen das Format, je höher das Level ist, desto weniger wird an einfache Bürger gedacht, die das ganze Jahr ausbaden müssen, was da an Sicherheitspolitik oder vermeintlicher Sicherheitspolitik ausbaldowert wird. Natürlich ist das so. Die Menschen in der Ostukraine würden sich freuen, wenn mal ein Waffenstillstand eingehalten werden würde und wenn die Truppen abgezogen werden würden. Und ich finde, was wir wenig bemerkt haben oder besprochen haben in dieser ganzen Sendung, ist, dass dieses Recht der Ukraine, eines Landes, das angegriffen wurde, auf Verteidigung überhaupt keine Rolle spielt in unseren Überlegungen.
Herr Lambsdorff, was sind Ihre Erwartungen an die OSZE morgen? Dann Herr Favig, gerne Ihre Einschätzung.
Ja, also ich glaube, der Schlüssel für die Lösung der Probleme liegt jetzt in Washington und Moskau, aber dennoch ist die OSZE ein enorm wichtiger Akteur, nicht zuletzt auch, weil die Ukraine mit am Tisch sitzt, aber in so riesigen Formaten kommt selten was raus. Trotzdem haben wir 2025 50 Jahre Schlussakte von Helsinki, die 1975 unterzeichnet wurde, und ich glaube, wir sollten das Ziel haben, 2025 eine bessere Sicherheitsarchitektur zu haben als heute, und da spielt die OSZE eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Das heißt, das Potenzial der OSZE, glaube ich, ist noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Und deswegen finde ich das auch wichtige Gespräche im OSZE-Rahmen.
Und hier machen wir einen Punkt in unserer Diskussion zum Thema USA, Russland und die Ukraine. Wo ist Europas Platz am Verhandlungstisch? Wie dieser Platz ausschauen könnte, laut dieser Runde, ist das vielleicht noch gar nicht so klar. Ich bedanke mich in jedem Fall bei meinen Gästen, Özlem Demirel im Europaparlament für die Linke, Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Bundestagsabgeordneter, Johannes Fawig, Politologe an der Universität Halle-Wittenberg und bei meiner Kollegin Sabine Adler. Und meinen Dank auch an Sie, die zugehört haben, für die Leitungsprobleme entschuldigen wir uns bei Ihnen. Mein Name ist Christoph Schäfer. Machen Sie es gut. Tschüss und schönen Abend.